Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wir erleben ein Halbfinale bei den Männern, worauf wir seit der Auslosung vor zwei Wochen, Donnerstag vor zwei Wochen eigentlich gewartet haben. Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic, the big one. Bei den Frauen erleben wir ein Halbfinale, bei dem wir mit Arina Sabalenka vielleicht rechnen konnten, mit Karolina Muchova vielleicht nur die wenigsten.
Getippt von mir.
Getippt von Philipp Joubert, der ist nämlich heute wieder mit dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, zu den Viertelfinalspielen, der ersten Viertelfinalspielen. Dieser French Open. Hallo Philipp.
Hallihallo. Hier der vorlaute Philipp. Hallo Andreas. Ja, ich meine, wir schelten uns ja immer selber für unsere Tipps, aber ich glaube, wir könnten beide bei den Damen 3 von 4 richtig bekommen. Bei mir wird es wahrscheinlich nichts werden. Ich glaube nicht, dass Haddad mal eher morgen gegen Jabeur gewinnt, aber in der Theorie könnte ich 3 von 4 und ich meine, du auch 3 von 4 schaffen, aber mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut, dass ich jetzt exakt weiß, was ich getippt habe.
Mein Gedächtnis ist nämlich auch nicht mehr so gut, deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich getippt habe, aber ich werde im Nachgang werde ich nochmal gucken, was wir beide getippt haben und dann schauen wir mal nochmal drauf, was wir da uns ja zusammengelogen haben, aber Muchova gegen Sabalenka, das hast du rausgefunden, gerade die dritte Viertel war derbe schwer zu tippen, deswegen Hut ab, Philipp, das war nicht so schlecht. Aber über die Frauen.
Weißt du, wen ich statt Sabalenka da reingetippt habe?
Nee.
Qin Wen Zheng. Ja. Namen, den wir in diesem Podcast seit der Auslosungsvorschau nicht mehr gehört haben.
Nee, ich glaube, ich habe ihn nur noch mal genannt, als sie ausgeschieden ist. Mehr auch dann nicht wieder. Ja. Wir sprechen gleich noch über die Frauen und wir sprechen natürlich auch über dieses wirklich auch mit viel, nicht Vorfreude, aber mit viel Spannung erwartete Match zwischen Svitolina und Sabalenka. Aber vorher müssen wir eine Leistung ja gutieren, die wir heute Abend gesehen haben. Und das war die Leistung von Carlos Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas. Wir haben gestern im Podcast gesagt, also richtig vorstellen können wir es uns nicht, dass Stefanos Tsitsipas gegen Carlos Alcaraz gewinnen kann. Zu groß ist die Schwäche von Tsitsipas auf der Rückhand. Zu sehr hat Alcaraz diese Schwäche auch immer wieder offengelegt in den letzten Matches. Und Tsitsipas war nicht auf der Höhe seines Könnens in den letzten Wochen und Monaten. Ja, er hatte gute Ergebnisse auf Sand, aber trotzdem fehlte das Besondere in diesem Jahr. Carlos Alcaraz hat bis auf einen kleinen Konzentrationsfehler, sage ich jetzt mal, Ende des dritten Satzes, ansonsten eine absolute Weltklasseleistung gebracht, die so von Tsitsipas nicht zu besiegen war, nicht entgegenzustemmen war und die vielleicht dann auch eine ganz besondere Leistung braucht von Carlos Alcaraz nächstem Gegner. 6-2, 6-1, 7-6 heißt es. 2-3 Viertelsätze habe ich gedacht, das ist eine Leistung, die wir so ganz selten sehen, weil Tsitsipas hatte überhaupt keine Chance.
Ja, und hat seine beiden wichtigsten Sandplatz-Matches in dieser Saison verloren. Beide gegen Alcaraz. Das Finale in Barcelona war genauso chancenlos, obwohl es irgendwie, glaube ich, ein 6-3, 6-3 war, aber wirklich komplett chancenlos. Und hier auch. Und es ist vielleicht ganz normal, dass so ein Konzentrationslevel mal abfällt, wie es bei Alcaraz am Ende der Fall war. Ganz normal ist aber die Leistung davon nicht. Also die können wir wirklich schon würdigen, denn die war herausragend gut. Wir wussten, er hat einen Vorteil, wenn es in die Rückhand von Tsitsipas reingeht. Das hat er dann auch mit seiner Vorhand heute bewiesen, die er halt wirklich nicht nur Inside-Out, sondern auch Inside-In spielen kann. Und der hat da so einen Vorteil gegenüber Tsitsipas, dass der entweder eben wirklich auf der Rückhand verteidigen muss, was er nicht möchte, oder aber die Rückhand umlaufen muss und dann mit der Vorhand ganz schön unter Druck gerät. Also das war der Aspekt, von dem wir wussten, dass er passiert, was wir so nicht wussten und wo wir aber alle schon ein bisschen länger darauf warten, dass mal so eine richtig überragende Aufschlagsleistung von Alcaraz kommt. Und hier war sie, hat knapp 80% aufgeschlagen, hat hinterm Aufschlag wirklich nur sehr wenige Probleme gehabt, bis auf das Rebreak im dritten Satz und war da jetzt richtig gut. Und das ist der Teil, der vielleicht von Alcaraz Spiel noch gefehlt hat, will ich jetzt auch nicht sagen, aber der noch nicht zur Perfektion oder zum sehr Guten entwickelt war. Und hier hat das dann mal gezeigt.
Carlos Alcaraz hat 12 Punkte nach seinem ersten Aufschlag verloren. 46 von 48 Punkten hat er gemacht nach dem ersten Aufschlag und er hatte wirklich nur ein einziges Mal ein bisschen Probleme mit diesem Aufschlag. Das war in dem Spiel bei 5-3, wo er bei 5-2 im dritten Satz schon Matchbälle hatte, bei 5-3 dann aufschlug und dann hatte er die Möglichkeit, das auszuservieren und da hat er dann so ein kleines bisschen Probleme gehabt. Bis zu diesem 5-3 hatte Stefanos Tsitsipas keinen einzigen Breakball bei Aufschlag von Carlos Alcaraz und das sind dann Leistungen, wo wir ja schon sowieso sagen, dass Alcaraz so schnell ist, dass Alcaraz unglaublich schnell bei den Bällen ist, dass er eine unglaubliche Power hat, dass er ein fantastisches Spielgefühl hat. Ich möchte nicht immer unglaublich sagen. Und wenn das dann noch dazu kommt, dann ist es eine Mischung, dass man sagt, das ist dann, wie die Amerikaner sagen, unplayable.
Ja, war es ja auch heute. Also ich denke, fast alle, vielleicht bis auf Djokovic und Nadal, für die wäre das halt zu viel gewesen, einfach weil das Niveau so hoch war, weil er keine Öffnungen gelassen hat. Und wenn wir jetzt mal auf den Aufschlag gucken, der ist am Ende 15 km/h im Schnitt weniger, der erste Aufschlag als Tsitsipas. Aber der ist halt unglaublich gut platziert. Und er weiß dann auch sofort, was zu tun ist, weil er sich eben aggressiv in den Court reinbewegt. Und bei den eher langsamen Verhältnissen, die wir hier in der Nacht haben, ist das natürlich, wenn man dann auch noch so Power hat wie Alcaraz, das Mittel, um jemanden wie Tsitsipas sofort unter Druck zu setzen. Und Alcaraz hat halt wirklich die kurzen und die mittellangen Punkte komplett dominiert. Die langen Rallyes hat er sogar leicht verloren. Da gab es aber nicht viele von. Und wir wissen, Matches werden normalerweise über diese kurzen Punkte entschieden. Und hat Alcaraz halt eine Winner-Parade wirklich aufgefahren. Und auch in diesen mittellangen Punkten war er klar der Bessere, weil er dann ja eben auch Möglichkeiten hat. Er kann ans Netz kommen, er kann sich auch trauen, in die Rückhand einzusetzen. Er muss nicht immer die Vorhand rausholen gegen jemand wie Tsitsipas. Und ja, gab gar keinen Weg rein für Tsitsipas. Da kann man dann natürlich trotzdem mal auch durchaus ein Chapeau sagen dafür, wie er den dritten Satz bestritten hat, Tsitsipas. Den hätte er auch einfach aufgeben können und dann hätte er hier eine Niederlage kassiert, wie sie, weiß ich, genug Spieler zum Beispiel gegen Federer in solchen Viertelfinals kassiert haben. Das hat er nicht gemacht, hat sich nochmal aufgebäumt, aber spielerisch, zumindest auf dem langsamen Untergrund, vielleicht auf ganz schnellem, hätte er eine Chance, auf so langem Untergrund sehe ich nicht, wie sich das auch so schnell ändern sollte.
Carlos Alcaraz hat im Interview mit Alex Correia hinterher gesagt, dass er bis zum 5-2 im dritten Satz wohl das beste Match seiner Karriere gespielt hat. Es ist ja schon tröstlich dann auch zu sehen und zu hören, dass selbst Alcaraz von seiner eigenen Leistung überrascht ist, / dass er begeistert ist von seiner eigenen Leistung. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, ja, das war eine okay Leistung von mir, aber ich kann noch deutlich besser spielen, dann hätte ich Angst bekommen.
Oh, ist aber, glaube ich, nicht der Typ für.
Nee, glaube ich auch nicht.
Der feiert sich schon selbst. Ist ja vollkommen okay. Und wenn man sich jetzt anguckt, das Match passiert ja auch im Kontext des Musetti-Matches. Da hat er halt 5,5 überragende Sätze hintereinander gespielt. Mhm. Also das ist die Form, an der er jetzt angekommen ist. Topform. Und damit geht er halt ins Halbfinale.
Damit geht er ins Halbfinale. Ich habe nur eine Geschichte, die ich noch gerade besprechen wollen würde. Tsitsipas hat wenig gemacht, um vielleicht mal den Rhythmus zu brechen von Carlos Alcaraz. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Net Points Won. Er ist 38 Mal ans Netz gegangen. Das ist ja sogar relativ viel. Wenn du so chancenlos bist und wenn du so unter Druck bist, gleich bei deinen ersten Aufschlägen, dann gibt es doch eigentlich fast nur die Möglichkeit, möglichst viel mit dem ersten Aufschlag zu machen. Kickaufschlag nach außen und irgendwie versuchen, in diesen Ballwechsel zu kommen mit Surf and Volley oder so. Das wäre das Einzige, wo ich gesagt hätte, hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen können. Aber wer bin ich denn da noch Ratschläge zu geben? Weil das war a proper beating.
Ja, war's. Man kann natürlich jetzt am Ende sagen, 59% der ersten Aufschläge sind nur ins Feld gekommen. Das ist nicht gut genug. Da muss er halt 70 irgendwie rausholen können. Und wir wissen, dass er das kann. Wir denken an das Dominic Thiem Match in Rom. Er kann schon auf Quote beim ersten gehen. Und du hast die Netzangriffe angesprochen. Da hat er sich ein paar Mal ziemlich übel verbrannt. Da hat er halt wirklich Passierbälle kassiert, wo er schon ziemlich nah am Netz dran war. Aber Alcaraz halt die eine Lücke gefunden hat. Er hat meiner Meinung nach auch Anfang des zweiten Satzes umgestellt, als er wirklich ein enormes Risiko gegangen ist und in der Rückhand versucht hat, also in der Rückhandecke alles versucht hat, mit der Vorhand zu nehmen. Da waren dann mal ein paar Rahmenbälle dabei, die auch wirklich ziemlich weit ins Ausgeflogen sind. Ich glaube, das hat ihn ziemlich geknickt, weil er sich dachte, uiuiui, wenn das schon nicht klappt, was soll ich dann noch machen? Ich glaube, er wäre mit diesen Bällen dann eigentlich lieber Inside Out in die Rückhand reingegangen von Alcaraz hat sich das aber, glaube ich, nicht getraut, hat dann gedacht, er muss die Linie entlang gehen, weil er da einfach noch mehr Tempo gewinnen kann. Aber da hat er sie dann ein paar Mal überzogen oder hat eben diese Passierbälle kassiert. Also er ist wahrscheinlich an sich nicht der kreativste Spieler, den es gibt. Tsitsipas großes Rezept ist einfach, dass er ein paar Sachen mit seiner Vorhand so überragend gut kann, kombiniert mit einem Aufschlag und einer Athletik, dass er halt einer der besten 5 Spieler auf der Welt ist. Aber er ist eben nicht so kreativ, dass er sich jetzt 5 bis 10 bis 15 Lösungen überlegt, um so einem Match beizukommen. Da ist er einfach, glaube ich, nicht der Typ für, zumindest nicht auf dem Tennisplatz.
Carlos Alcaraz gewinnt mit 6:2, 6:1, 7:6 gegen Stefanos Tsitsipas. Der geht wie ein geprügelter Hund vom Platz. Das muss man auch, das können wir nicht anders sagen. Es ist halt wirklich eine derbe Niederlage für ihn gewesen. Er wird nicht der Letzte sein, der eine derbe Niederlage gegen Carlos Alcaraz bezieht. Wir werden sehen, wie es dann Novak Djokovic am Freitag machen wird. Und Novak Djokovic hat heute gegen Karen Khachanov nicht unbedingt immer gut ausgesehen. Den ersten Satz hat er mit 4:6 verloren. Bis weit in den zweiten Satz hat Karen Khachanov keinen einzigen Breakball gegen seinen Aufschlag gehabt, hat wirklich 2 Sätze bis zum Tiebreak exzellentes Tennis gespielt, hat mit seiner Vorhand dominiert, hat die längeren Ballwechsel mitgestalten können, hat sich nicht in irgendeiner Weise in die Defensive bringen lassen, bis dann der Tiebreak kam. Und der Tiebreak hat Khachanov gebrochen und der Tiebreak hat Djokovic auf die Beine geholfen. 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 heißt es am Ende für Novak Djokovic, der sich eingegroovt hat, der, das können wir aber glaube ich auch sagen, sich deutlich noch steigern muss, um gegen Alcaraz am Freitag eine Chance haben zu können.
Ja, wir wissen, wenn es jemand kann, dann Djokovic.
Ja, das kann also. Ja.
Das hat er wirklich über die Jahrzehnte, kann man ja bei ihm schon sagen, bewiesen. War ein interessantes Match. Er hat ja normalerweise so eine Zählnummer dabei, wo er sich sehr schwer tut, wo er auch mal in Rückstand gerät, wo er vielleicht ja auch einen zweiten Satz verloren hätte. Haben schon häufig genug gesehen. Und was ich faszinierend fand, als ich mir dann nach dem Match irgendwie auch nochmal die Statistiken angeguckt habe, so ein bisschen den Eindruck zu untermauern, was dort passiert sein könnte, fand ich sehr faszinierend. Wenn wir jetzt irgendwie so durch die Ballwechsel und die Länge wieder durchgehen, dann sehen wir, dass er einen ganz knappen Vorsprung am Ende bei den Kurzen hatte, einen knappen Rückstand bei den Langen. Aber das hat sich quasi ausgeglichen. Der Unterschied war in diesen mittleren, also in diesen konstruierten Rallies, wo man versucht, jemanden mit so Kombinationen auszuspielen. Aber wenn wir uns das genauer angucken, dann verliert er das im ersten Satz gegen Khachanov. Das heißt, da hat er noch keinen Vorteil. Jetzt verliert er 8:10 und jetzt wird's interessant. Satz 2, 17:3 gewinnt er diese Punkte. Satz 3, 12:6 und im Satz 4 mit 14:8. Also er dominiert dann wirklich diese mittellangen Rallyes. Und das, finde ich, hat auch so ein bisschen unterstützt, was man in dem Match gesehen hat, dass Djokovic sich halt auch in stressigen Situationen immer wieder darauf verlassen kann, dass er solche Art von Punkten aufbauen kann. Also das sind so die klassischen, zum Beispiel ein guter Return kommt zurück, das heißt, ich kann auch keinen Winner schlagen, aber ich kann mir zum Beispiel den Court öffnen, dann sind wir schon bei Schlag 3, dann kommt er nochmal zurück und dann den 5. setze ich entweder hinten irgendwie in die Linie oder finde einen Winkel oder so. Das ist klassisches Djokovic-Spiel. Da hat er auch wirklich 10 Winner mehr geschlagen als Khachanov und hat das im Laufe des Matches immer mehr an sich gerissen. Und da hat er Khachanov keine Antwort. Khachanov ist für seine Größe jemand, der sich sehr gut bewegt, der hat viel Kondition, deswegen hat er auch den langen Ballwechsel mitgehalten, der hat einen guten Aufschlag, aber der ist nicht so, ja, der hat nicht diese Fähigkeit wie Djokovic, solche Punkte für sich in der Form zu entscheiden. Und da hat Djokovic einen Unterschied gemacht.
Und das können wir von was wir Tsitsipas vorgeworfen haben, in Anführungsstrichen, können wir auch Khachanov vorwerfen, der kreativste ist er nicht.
Nee, und da geht sie ihm eben ab. Also das sind teilweise natürlich eingeübte Sachen, aber das ist eben auch blitzschnell auf was reagieren. Überlegen, na, was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich vielleicht in einer Situation, wo ich den Punkt eben nicht beenden kann, mit dem ersten Schlag nach dem Return oder mit dem zweiten Schlag nach dem Return. Also was mache ich jetzt? Und das ist einfach etwas, wo Djokovic A, extrem wenig Fehler macht und B, dann häufig Winner-Kombinationen hat. Da, wo sich seine Vorhand auszahlt, da, wo er mit der Rückhand seinen Gegner dann aus dem Court treibt, um sich den Court zu öffnen. Das sind so diese Momente, wo Djokovic sowohl auf blitzschnelles Denken zurückgreifen kann, als eben auch auf Kombinationen. Und das hat Khachanov in der Form nicht.
Wir können aber sagen, dass Khachanov in den letzten Jahren eine derbe Entwicklung genommen hat. Es fing so ein bisschen an mit dem Viertelfinale Wimbledon 2021. 2022 Wimbledon konnte er nicht mitspielen, aber Halbfinale US Open. 2023 Halbfinale Australian Open, Viertelfinale jetzt French Open. Dazu kommt dann ja auch noch das Finale Olympia 2021. Also insgesamt hat er ja schon einen Entwicklungssprung gemacht. Ich habe bis vor anderthalb Jahren, vielleicht bis vor einem Jahr, habe ich gedacht, das ist einer, vielleicht so ein bisschen der Bärdig in nicht originell oder Bärdig in nicht ganz so hübsch. Also was die Spielart angeht, ansonsten will ich da kein Urteil fällen. Aber der hat einen Entwicklungssprung gemacht, Radchanov.
Hat er, weil er jetzt in der Lage ist, seine Kondition auszunutzen, seine Fähigkeiten, den Ball im Spiel zu halten, seine Stabilität auf der Rückhand. Ihm geht das Besondere ab, aber er hat halt wirklich genug vom Soliden. Und wenn man sich jetzt eben das Resultat schon angesprochen anschaut, da glaube ich, müsste, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, 11-mal ein Achtelfinale erreicht haben bei Grand Slam Turnieren. Das ist halt für gespielte 24, quasi Hälfte erreicht er das Achtelfinale. Das ist, das ist Solidität. Ich sehe ihn noch nicht ein Finale bei einem Grand Slam erreichen. Auf der anderen Seite hat er schon eine Olympiasilbermedaille und er hat ein großes Turnier schon gewonnen, aber er wird wahrscheinlich hoffen müssen, dass er halt mal in so einem großen Match auf jemanden trifft, der keine besonderen Fähigkeiten hat. Und heute ist er halt auf den besondersten Spieler getroffen, den wir im Tennis oder aktiv im Tennis haben.
Den besondersten Spieler, das ist ein schöner Superlativ. Djokovic, Alcaraz, wir besprechen das dann übermorgen nochmal, weil die beiden haben jetzt 2 Tage Pause und sie werden, was die Kräfte angeht, werden sie keinerlei Probleme haben und Djokovic scheint auch keine körperlichen Probleme im Moment zu haben. Erster Eindruck, was erwartest du am Freitag?
Naja, vor dem Turnier hatte ich gesagt, Djokovic gewinnt das. Da habe ich gedacht, dass er in leicht besserer Form sein würde. Ich glaube, Djokovic, also das Match wird ja während des Tages sein. Das heißt, der Ball wird hoch abspringen. Es wird darum gehen, mit der Geschwindigkeit des Courts zu arbeiten. Da bin ich gespannt, ob ihm das so ein bisschen in die Hände spielt, weil er ja trotz seines hohen Alters die Bälle immer noch früh nehmen kann, immer noch gut kontern kann. Aber ich vermute, fast am Ende wird es eine Art von physischem Abnutzungskampf und da frage ich mich, ob Alcaraz nicht im Moment doch am Ende ein bisschen fitter ist und das am Ende hier in, sag ich mal, 5 Sätzen gewinnt, aber ich würde mir auch noch Bedenkzeit bitten bis Donnerstag.
Donnerstag werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir können gerade noch aufs Herren-Doppel zu sprechen kommen. Herren-Doppel hat es heute die letzten beiden Viertelfinals gegeben. Marcel Granollers und Horacio Subasios haben gegen Wesley Kohlhoff und Nils Kapski gewonnen mit 6-3 und 7-6 und sie treffen jetzt im Halbfinale auf Ivan Dodig und Austin Krajicek. Die haben heute gegen Kevin Krawitz und Tim Pütz gewonnen und das Match ging über 3 Stunden und das wurde am Ende nur mit einem einzigen Break entschieden, nämlich mit 6-4 im dritten Satz von Dodig Krajicek. Die ganz zu Anfang des Satzes ein wirklich gebrauchtes Aufschlagspiel von Tim Pütz erwischt haben und dann das Break gemacht haben und das dann transportiert haben. Tim Pütz und Kevin Krawitz haben im gesamten Match 2 Breakchancen bekommen. Eine konnten sie nutzen zum 7-5 im dritten Satz. Ansonsten waren sie beim Aufschlag von Dodig und Krajicek heute chancenlos. Wenn es in die Ballwechsel ging, war es absolut Augenhöhe, aber Dodig Krajicek haben ihren eigenen Aufschlag heute so dermaßen beschützt, dass es wirklich beeindruckend war.
Ja, und Dodig macht es immer noch, nach so vielen Jahren. Ich habe kurz mal nachgeguckt, wie alt er ist, wenn du geredet hast. 38 mittlerweile. Und ich meine, das ist ja jemand, der vor 12, 13 Jahren mal irgendwie Rafael Nadal in Toronto oder Montreal, weiß nicht mehr, welche von beiden Städten es war, besiegt hat. Das war mal ein sehr guter Einzelspieler. Ja. Von den vielen sicherlich der beste Einzelspieler. Mhm. Und dass er immer noch dabei ist, ist irgendwie erstaunlich. Und tja, wäre spannend, wie Pütz, Krawitz hier drauf gucken. Irgendwie für Pütz ist es jetzt nicht unbedingt Neuland, so weit zu kommen, aber es ist ja trotzdem eine große Chance, mit Krawitz zu spielen. Ich denke, Krawitz hat den Anspruch an sich selber und an seine Paarung, solche Turniere zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Pütz den auch hat, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich auf dem Rasen durchaus auch was ausrechnen. Da würde ich Pütz durch seine auch kreative Art durchaus als einen sehr gefährlichen Spieler sehen.
Krawitz Aufschlag, glaube ich, korrespondiert auch sehr gut mit dem Rasen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Beiden, Kevin Krawitz und Andreas Mies haben ja, damit sind sie ja quasi bekannt geworden, dass sie damals dieses Doppel hatten gegen die Bryan-Brüder, wo sie in 5 Sätzen verloren haben. Das war ja so quasi ihr erster Auftritt als Doppel. Und ich glaube schon, dass der Auftritt da wirklich gut mit dem Rasen harmoniert und ich bin sehr gespannt drauf. Sie hatten eine schwierige Auslosung, wir haben darüber die letzten Tage gesprochen. das war jetzt ein schwieriges Los. Dodi Krajicek sind absolute Silberrücken und die wissen, was sie tun. Die haben jetzt gewonnen mit 6-4 im dritten Satz, treffen jetzt, wie gesagt, auf Granujers Sebastos. Das andere Halbfinale ist Matvej Medelkop und Andreas Mies gegen Sanachil und Johan Flieren. Das werden wir dann auch in den nächsten Tagen noch drüber berichten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und die hatten heute ein ja mit sehr viel Spannung erwartetes Match, nämlich zwischen Arina Sabalenka und Jelena Svitolina. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk zu den French Open 2023.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Es war ein Duell, auf das sehr viele geschaut haben heute. Nicht nur unbedingt sportlich. Sportlich natürlich, weil es eine Riesengeschichte war. Jelena Svitolina kommt nach der Geburt ihrer Tochter vor 8 Monaten, kommt sie wieder zurück, gewinnt Straßburg, geht dann hier durch bis ins Viertelfinale, schlägt unter anderem Daria Kasatkina und Arina Sabalenka auf der anderen Seite, die zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Probleme hat, die sich aber durchgepowert hat. Also sportlichen Wert hatte dieses Match auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch die Randgeschichten miterlebt. Wir erleben den Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute Morgen die Nachrichten mit einem gesprengten Staudamm in der Ukraine. Und wir waren natürlich dann auch gespannt, wie das dann am Ende ablaufen würde, dieses Match. Und wie es dann am Ende auch nach dem Match dann ablaufen würde. Lass uns erstmal über das Match sprechen. Arina Sabalenka hat dieses Match, diesen Clash der Spielstile, hat sie gewonnen mit 6-4 und 6-4. Und ich fand, das war ein gut anzuschauendes Match. Und das ist meiner Meinung nach immer so, wenn zwei Frauen gegeneinander spielen, wo die eine wirklich mit Power kommt und die andere so eine Konterspielerin ist. Und das haben wir in diesem Fall erlebt. Svitolina ist eine der besten Defensivspielerinnen, die wir haben. Und deswegen entwickelte sich meiner Meinung nach ein recht sehenswertes Match. Wie hast du es gesehen?
Ja, war vor allem auch relativ eng. Mhm. Also am Ende sind es 9 Punkte mehr für Sabalenka. Und der Unterschied kam in den längeren Ballwechseln. Auch das macht ja häufig für eine Qualität von einem Match durchaus einen Unterschied. Also mit kurzen Punkte 40-40 am Ende lag daran, dass Svitolina eine höhere Quote beim Aufschlag hatte. Es da also ein bisschen einfacher hatte, schnell Punkte zu machen als Sabalenka. Der Unterschied aber dann eben in den Punkten ab 4. Da wurde Sabalenka quasi mit Länge des Ballwechsels besser. Und wenn man da so den einen Unterschied sucht, dann sieht man, dass Svitolina bei Ballwechseln über 4 Schläge nur ein einziger Winner gelungen ist und bei Sabalenka waren es 13. Und das ist der Unterschied. Svitolina war wirklich gut darin, eine Länge reinzubekommen und den Druck hochzuhalten auf Sabalenka. Vieles landete wirklich hinten an der Linie. Aber sie war eben nicht in der Lage, selber diese Punkte zu beenden oder einen Winner zu finden. Und das konnte Sabalenka gerade in den engen Momenten dann eben doch. Und das ist der finale Unterschied quasi zwischen den beiden in diesem Match gewesen.
Svitolina hat alles versucht. Svitolina hat dagegen gehalten und sie hatte zwischendurch auch wirklich ein paar gute Punkte dabei. Aber es ist halt nicht der Spielstil von Jelena Svitolina, das Ding den Ball oder die Gegnerin vom Platz zu schießen. Ihr Ding ist es, zu kontern, die Power mitzunehmen von ihrer Gegnerin und daraus dann Punkte zu machen. Das hat sie ja fast bis zur Perfektion getrieben. Sie hat den Grand Slam gewonnen, aber es ist ja insgesamt eine sehr, sehr gute Karriere, die Jelena Svitolina bis hierher hatte. Heute habe ich das Gefühl gehabt, diese 5% mehr sind da, die Sabalenka hat, die Svitolina nicht mehr covern kann, die sie nicht mehr entgegensetzt oder wo sie nichts mehr entgegensetzen kann. Und das hat mich heute das Gefühl gehabt, das waren dieser Unterschied dann.
Ja, es gibt ja einen Grund, dass Svitolina immer wieder in Viertel- und Halbfinals bei Grand Slam Turnieren ausgeschieden ist, weil sie eben meist auf eine Spielerin getroffen ist, die trotz der Tiefe, trotz der Athletik, die Svitolina mitbringt, eben genug Winner schlagen kann. Und dass das der Fall ist, was Sabalenka, das wissen wir sowieso, war auch heute wieder teilweise sehr beeindruckend, vor allem halt in Momenten, wo der Druck da war, dass sie auf die Winner gegangen ist, hat sie in der Vergangenheit auch immer gemacht, aber dann doch relativ sicher, vielleicht lieber die Cross-Variante gewählt, statt die Linie entlang oder geschaut, dass sie mehr Spin da reinbekommt und von daher, das war von Sabalenka vielleicht die Art von Leistung, die man mittlerweile erwarten kann, trotzdem rausstreichen kann, wie gut es war und Svitolina, denke ich, hat das Maximum aus dem Match rausgeholt. Ich wüsste jetzt nicht, was sie viel besser hätte machen können, da hätte sie schon Hilfe brauchen können von Sabalenka.
6-4 hatte sie dann gewonnen. Und wir haben es in den letzten Tagen gesehen. Elina Svitolina schüttelt keine Hände mit russischen oder belarussischen Spielern. Sie hatte bislang nur zwei russische Gegnerinnen, Anna Blinkova und Daria Kasatkina. Wir haben es gewusst und sie hat es auch mehrfach angekündigt, dass sie keine Hände schüttelt mit russischen oder belarussischen Spielerinnen. Dann ging Arina Sabalenka zum Netz und wartete auf den Handshake. Und Elina Svitolina ist ohne einen Blick rüber zu werfen, zu ihrer Bank gegangen und ist dann rausgegangen. Und sie ist dann auch ausgebuht worden. Deine erste Reaktion, als du diese Szene gesehen hast?
Naja, der Grad bei Sabalenka ist immer schmal zwischen Naivität und zwischen Trollen. Bin mir auch meist nicht ganz sicher, was es bei ihr ist. Setzte sich ja dann nachher auch in der Pressekonferenz fort, setzt sich bei fast all ihren öffentlichen Auftritten vor. Sie begleitet ja vieles, was sie auch macht, mit so einem Lachen. Und es ist eben schwer zu sagen, was ist die Intention. Sie hat jetzt hier, glaube ich, gesagt, es war Instinkt. Instinktiv hätte ich jetzt gesagt, sie wollte, dass Svitolina das Buhen abbekommt. Aber das ist nur Unterstellung von mir. Von daher wissen wird sie es nur am Ende. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grat bei ihr zwischen einem Troll und jemand, die vielleicht ein bisschen naiv an Sachen rangeht.
Ich fand es, meine erste Reaktion war, es ist unnötige Trollerei. Das macht man nicht, weil sie wusste, dass Elina Svitolina nicht zum Netz gehen wird und ihr die Hand schütteln wird. Wir hören mal rein, was Elina Svitolina danach gesagt hat zu dieser Situation und was sie gedacht hat während dieser Situation. Und das ist das, was Svitolina gesagt hat.
I don't know, to be fair, what she was waiting, because my statements were clear enough about the handshake. And secondly, you know, it's quite expected. I was expecting that, you know, whoever in this situation loses, I guess, gets booed. So I was expecting that. And it was not a surprise for me.
Also sie sagt, ich weiß nicht, was sie erwartet hat. Ich habe mein Statement klar gemacht, dass ich ihre Hand nicht schüttle und ich habe damit gerechnet, dass ich Buhrufe bekomme und dass, wenn ich vom Platz gehe oder dass die Verliererin Buhrufe bekommt in dieser Situation, damit habe ich gerechnet. Sabalenka hat auf die Situation Folgendes gesagt in der Pressekonferenz.
I don't know, it just was an instinct, like I always do after all my matches.
Sie sagt, es war ein Instinkt. Und so macht sie das immer nach den Matches. Wie gesagt, es ist eine Unterstellung, Schrägstrich, es ist eine Vermutung von uns, dass sie das nicht unabsichtlich gemacht hat. Und wir werden es allerdings auch nicht erfahren. Sie wurde dann noch von einem polnischen Journalisten gefragt, Sabalenka, wie sie denn dazu steht, dass sie früher gesagt hat, Politik und Sport gehören nicht miteinander zusammen und dass sie sich dann aber für Fotos mit dem Diktator von Belarus, Lukaschenko, dann aufgestellt und dass es Fotos von den beiden gibt. Und das war ihre Antwort darauf.
We played a lot of Fed Cups in Belarus. He was in our matches taking pictures with us after the match. And nothing bad was happening that time in Belarus or in Ukraine or in Russia. And I said it many times already, I'm not supporting war. I don't want my country to be involved in any conflict. I said it many times, and you know where I'm stand. You know, you have my position, you have my answer. I answered many times. I'm not supporting the war. And the thing that I don't want to sport to be involved in politics, because I'm just a tennis player, 25 years old tennis player, and if I would like to be political, I wouldn't be here. I don't want to be involved in any politics. I just want to be a tennis player.
Also, das jetzt nochmal gerade kurz zusammenzufassen. Sie sagt, es gab viele Fed Cups und zu dem Zeitpunkt, wo sie die Fotos mit Lukaschenko aufgenommen hat, gab es keinen Konflikt, keinen kriegerischen Konflikt zwischen Ukraine, Russland und Belarus. Das war alles zu dem Zeitpunkt, gab es keine kriegerischen Aktivitäten. Was sie dann noch sonst gesagt hat, ist, dass sie ihren Standpunkt klar gemacht hat, dass sie gegen den Krieg ist und dass sie nicht möchte, dass ihr Land involviert ist in einen Krieg und dass sie diesen Standpunkt klar gemacht habe. Und sie sagt, warum möchte ich nicht, dass Politik und Sport miteinander vermischt werden? Weil ich gerne eine Tennisspielerin sein möchte. Ich möchte gerne eine 25-jährige Tennisspielerin sein. Wenn ich Politiker sein möchte, dann würde ich in die Politik gehen. Ansonsten, ich bin eine Tennisspielerin. Und ich finde es gut auf jeden Fall, dass sie hier ein klares Statement gesagt hat, dass sie diesen Krieg nicht unterstützt und dass sie nicht möchte, dass ihr Land in einen kriegerischen Konflikt verwickelt ist. Das finde ich erstmal gut, dass sie das Statement gesetzt hat.
Es ist halt wieder ein schmaler Grat, würde ich mal sagen. Denn ne, auch in den Aussagen waren ja ein paar Sachen drin, wo man durchaus mal mit den Augen rollen kann. Es war früher auch nicht alles gut in Belarus.
Deswegen habe ich so übersetzt, dass sie damals keinen kriegerischen Konflikt hatten oder dass sie nicht in einen Krieg verwickelt waren zu dem Zeitpunkt, genau.
Ja, und dann wurde sie auch nochmal relativ direkt gefragt, was sie eben von Lukaschenko hält. Und dann hat sie gesagt, jetzt zitiere ich aber auch nur aus dem Kopf, da er im Moment den Krieg unterstützt, ist sie gegen ihn, aber ansonsten hat sie nicht wirklich was gegen ihn. Also das lege ich jetzt ein bisschen in den Mund, aber das war so eine ungefähre Zusammenfassung von dem, was sie gesagt hat. Und wie gesagt, es ist ein sehr schmaler Grat, den sie dort versucht zu gehen. Warum sie ihn gehen muss, das wird nur sie wissen. Vielleicht hat sie wirklich möglicherweise Probleme zu Hause, wenn sie sich ganz klar zu bestimmten Sachen stellt. Vielleicht will sie sich nicht stellen. Aber wie gesagt, sie kommt auch immer mit einer leicht provozierenden Art. Von daher, ihr eine komplette Naivität abzunehmen, ist halt manchmal auch schwer. Und das kommt mit dem Geschäft. Wer sich manchmal aus dem Fenster lehnt, den trifft halt auch mal einen Schneeball.
Wir kennen sie schon seitdem sie damals aufgekommen ist auf der Tour. Als wir sie das erste Mal 2019 in Braunschweig gesehen haben, beim Fed Cup damals noch, beim Billie Jean King Cup jetzt, da ist sie schon auch mit dieser gleichen Art rangegangen. Da war ihr Englisch noch nicht ganz so gut und sie hat sehr viele Fragen überlacht und damals wurde es so ein bisschen als sehr sympathisch dann ja auch empfunden. Und diese Art hat sie sich dann auch beibehalten insgesamt über die Pressekonferenzen und sie ist ja in den On-Court-Interviews ist ja sehr, sehr locker und da weiß sie auch, dass sie keine unangenehmen Fragen zu beantworten hat. Ich fand es gut, dass sie sich heute jetzt gestellt hat, dass sie heute eine Pressekonferenz gegeben hat und dass sie eine öffentliche Pressekonferenz gegeben hat und letzten Endes müssen wir es hinnehmen, was sie gesagt hat und ja, die Zweifel bleiben am Ende. Bei Sabalenka, ich bin persönlich nur froh, in Anführungsstrichen, darüber, dass sie gesagt hat, ich unterstütze diesen Krieg nicht und ich möchte nicht, dass mein Land in kriegerische Dinge verwickelt ist. Das fand ich erstmal als Statement gut.
Ja, kann man dann ja auch einfach mal so stehen lassen.
Genau. Arina Sabalenka steht im Halbfinale und dort wird sie jetzt auf Karolina Muchova treffen. Die hat heute gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen mit 7:5 und 6:2. Und Philipp hat gewusst, dass Karolina Muchova ins Halbfinale kommt. Anastasia Pavlyuchenkova, ähnliche Situation wie Elina Svitolina. Pavlyuchenkova kam nach Verletzung wieder zurück, beide mit Protected Ranking ja hier in diesem Turnier und hatte gegen Elise Mertens zum Beispiel einen absoluten Kraftakt geliefert. Und heute hatte ich das Gefühl, dass sie im zweiten Satz komplett vor eine Wand gelaufen ist. 5-7, 2-6 aus der Sicht von Pavlyuchenkova, die sich nicht grämen muss, die wahrscheinlich viel mehr erreicht hat, als sie überhaupt gedacht hat. Und Muchova hat die Chance genutzt und steht jetzt im Halbfinale. Wir haben darüber gesprochen, nur noch eine Tschechin im Wettbewerb ab der dritten Runde. Jetzt steht die eine Tschechin im Halbfinale.
Ja, und hätte ja auch eine klarere Angelegenheit sein können. Also Muchova lag schon im ersten Satz vorne, haben wir aber auch klassisch gesehen, was bei ihr halt häufig der Fall ist, dass sie in Konzentrationslücken reinfällt. Und wenn wir jetzt mal aufs Match schauen, es ist ja auch eines, wo Muchova auf eine Spielerin getroffen ist, die eben von beiden Seiten ein sehr hohes Tempo gehen kann. Und die, vielleicht so eine Vorgängerin-Version von Sabalenka ist. Vielleicht nicht ganz so athletisch, nicht ganz so entschlossen, nicht ganz so viel Power und akkurates Spiel auf beiden Seiten, aber viel von dem mitbringt, was Sabalenka auszeichnet. Und dann gucken wir jetzt hier so ein bisschen aufs Resultat. Am Ende hat sie auch 14% mehr Aufschläge, erste Aufschläge reinbekommen, Pavlyuchenkova, aber war nie so richtig gefährlich in dem Match. Und viel lag daran, dass Muchova halt über ihren Slice neutralisieren konnte und das Netz effektiv angegriffen hat und mit der Vorhand den Court im Griff gehabt hat. Und ihr erster Aufschlag war sehr effektiv. Also vieles, was Muchova gemacht hat, war sehr gut und würde wahrscheinlich auch reichen, um viele, viele Spielerinnen auf der Welt unter Druck zu setzen. Aber ich glaube, gerade gegen eine Rhythmusspielerin wie Pavlyuchenkova hat das wirklich Vorteile gehabt, wie sie da an das Match rangehen konnte. Die Frage eben wirklich immer bei ihr, und damit kann man wahrscheinlich auch schon aufs Halbfinale überleiten, wie lang dauern diese Konzentrationslücken an? Wie viel Risiko geht sie? Muss sie gehen? Das Spiel ist da. Bei einem perfekten Match, glaube ich, kann sie Sabalenka auch besiegen. Aber Sabalenka scheint mir im Moment weniger wackelig zu sein, als Muchova es halt über ihre ganze Karriere gewesen ist.
Es war auch mein Gedanke, als ich darüber nachgedacht habe, dass Muchova jetzt gegen Sabalenka spielen wird. Und gerade nach dem Eindruck des Matches von Sabalenka vorhin, habe ich so gedacht, ja, Muchova hat durchaus Waffen, um Sabalenka zu beschäftigen, aber wird sie die über, ich sage jetzt mal, 2,5 Stunden so unter Beweis stellen können, dass Sabalenka sie einfach nicht überpowern kann, dass sie sie nicht vom Platz schießen kann? Und die Angst habe ich so ein kleines bisschen, auch die Angst in Anführungsstrichen, dass Muchova einfach vom Platz geschossen wird und dass sie ihre Stärken überhaupt gar nicht richtig zur Geltung bringen kann.
Ja, also Muchova eben braucht eine Schulnote 1 Leistung und muss halt hoffen, dass Sabalenka nur die 2 mitbringt. Ich glaube, sonst wird's am Ende zu eng für sie. Gibt auf jeden Fall eine Art, wie sie das Match gewinnen kann. Also einfach dadurch, dass sie ihre Rückhand so gut beschützen kann, dass sie für den Slice eben auch nicht hinten defensiv rausspielt. Sie kann ihn auch offensiv nutzen, kann auch in den Court reingehen. Ihr Aufschlag öffnet ihr wirklich den Court. Das wird auch Sabalenka Probleme bereiten, aber sie wird eine gute Quote brauchen. 57% wie heute reicht wahrscheinlich nicht. Was kann sie anrichten gegen den Aufschlag von Sabalenka? Kann sie da selber zum Beispiel mit geblockten Returns arbeiten? Kann mir vorstellen, dass das Sabalenka so nicht gefallen würde. Und Muchova hat mit der Vorhand eine große Waffe auf dem Sand, aber das weiß natürlich auch Sabalenka. Die wird sich schon überlegen, was sie da anstellt.
Sabalenka hat im Moment das Selbstvertrauen. Sie hat die Sicherheit dann ja auch in ihren Schlägen. Sie hatte zwischendurch den einen oder anderen kleinen Hänger. Also es war nicht so ein Durchrauschen wie jetzt zum Beispiel bei Carlos Alcaraz bei den Männern. Aber ich glaube, sie kann mit wirklich breiter Brust in dieses Halbfinale reingehen und kann von sich aus sagen, ich habe alle meine Werkzeuge da, um dieses Match zu gewinnen. Und ich glaube, mit diesem Selbstvertrauen geht Sabalenka auch im Moment durch die Gegend.
Ja, kann sie auch für den Rest des Turniers. Mhm. Selbst wenn sie jetzt im Finale auf Swiatek treffen sollte, wird sie sich was ausrechnen. Da wird sie als Außenseiterin reingehen, aber jetzt nicht unbedingt als klare Außenseiterin. Und sie wird sich für beide Matches was ausrechnen können. Und sie hat ja in diesem Jahr auch bewiesen, wie stabil sie ist. Hatte eigentlich nur eine wirklich frühe Niederlage in Rom. Davon ab, muss man sagen, konstant gute Resultate gebracht und hat eine enorm gute Chance, in diesem Jahr irgendwann die Nummer 1 zu übernehmen.
Es ist wirklich so, dass wir bei Sabalenka inzwischen sehen, dass sie ja auch komplett ihre Aufschlagschwächen abgelegt hat und dass sie inzwischen mit einem wirklich enormen Selbstbewusstsein spielerisch dann durch die Welt geht. Also wir erleben...
Na, ganz kurz auch nochmal. Ja. Es gibt ja auch einen Grund, warum sie zum Beispiel in der Presse durchaus auf viel Reaktion trifft. Sie ist die Nummer 2 in der Welt, die wahrscheinlich zukünftige Nummer 1 in der Welt. Sie ist jemand, die sehr auffällig ist auf dem Platz, die ja auch Aufmerksamkeit haben will, die ja auch vollkommen zusteht als die Nummer 2 und künftige Nummer 1 der Welt. Und da ist der Mediendruck höher, als wenn sie jetzt die Nummer 17 oder die Nummer 23 in der Welt ist.
Ja, das können wir auch so stehen lassen. Morgen gibt es die Matches Iga Świątek gegen Coco Gauff und Beatrice Haddad-Mahia gegen Ons Jabeur. Świątek gegen Gauff, da sind die Favoritinnenrolle komplett besetzt. Das wissen wir jetzt inzwischen, da haben wir lange drüber gesprochen. Haddad-Mahia gegen Ons Jabeur, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz reizvolles Duell und ich hoffe einfach, dass beide morgen ihre beste Leistung auf den Platz bringen können.
Ja, und du sagst es auch, weil Haddad Mahir halt echt schon hart gearbeitet hat in diesem Turnier.
Ja.
Also gefühlt jedes Match mindestens 2 Stunden. Jabeur ist jetzt eher durchgehuscht durch die ersten Runden, hat nicht viel Arbeit verrichten müssen. Haddad Mahir kommt sowieso mit mehr Matchhärte hier rein. Jabeur hatte Verletzungsprobleme in diesem Jahr. Haddad Mahir kann eigentlich nur ein Tempo so richtig gehen. Das kann aber dafür sorgen, dass sie Jabeur unter Druck setzen kann, vor allem wenn Jabeur den ersten Aufschlag in der Quote nicht bringt. Aber der Faktor oder die Frage ist halt eben wirklich, wie sehr haben ihr die letzten Matches zugesetzt? Das haben wir in Rom gesehen, da hat sie ein ähnliches Turnier gespielt. Irgendwann war der Saft leer und dann war sie einfach platt. Mal gucken, ob das auch morgen passiert. Chance hat sie, aber wahrscheinlich eher so 30% als jetzt wirklich 50-50.
Von Sarah Sorribus Tormo wie ein Schnitzel weich geklopft worden.
Naja, und wenn man das jetzt fortsetzt, dann hat Jabeur ja nun wirklich die feine Klinge, um ja, genau, den Rest zu erledigen.
Um das zu filetieren. Koch-Podcast, Chip in Charge. Beatrice Haddad Mahir gegen Ons Jabeur, die eröffnen morgen den Chatrier um 11 Uhr. Iga Świątek gegen Coco Gauff danach. Die beiden Matches werden morgen als erstes natürlich angesetzt, weil wir am Donnerstag schon die beiden Halbfinals haben. Danach Alexander Zverev gegen Thomas Martin Echeverry, nicht vor 15 Uhr. Und in der Night Session Holger Rune gegen Kasper Ruud. Wir haben die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Alexander Zverev gegen Thomas Martin Echeverry. Zverev wird jetzt von der Nacht in den Tag wechseln, wenn die beiden Frauen-Einzel nicht allzu lange dauern. Davon gehen wir jetzt erstmal einmal aus. Zverev gegen Echeverry unter anderen Umständen dann morgen.
Andere Umstände und auch andere Spieler. Echeverry wird wahrscheinlich wenig Fehler ihm anbieten. Also ich kann mir bei dem irgendwie nicht vorstellen, dass der super nervös sein wird, denn der hat eigentlich eine sehr zuverlässige Technik. Der wird viel über die Vorhand nehmen wollen. Der wird sich auch sagen, naja, Cross gegen die Vorhand von Zverev habe ich hier einen Vorteil. Also wird Zverev versuchen, den Teil zu vermeiden oder hat halt einen Sahnetag, dann kann auch schon die Linie entlang gehen, Zverev. Aber ansonsten wird er es natürlich lieber Rückhand gegen Rückhand machen. Er geht da als Favorit rein, aber Echeverry, ich glaube, ich hatte ihm gestern 35% Chance gegeben, würde ich schon bei bleiben, weil der einfach, der hat sich jetzt über ein Jahr in Form gespielt, genau für diesen Moment. Der hat Möglichkeiten, um Zverev wirklich zu beschäftigen, zu nerven, wenn Zverev da spielt wie im vierten Satz gegen Tiafoe oder auch teilweise im dritten Satz gegen Dimitrov, dann kann das eine sehr enge Geschichte werden, wenn er den Aufschlag dabei hat und sich auf der Vorhand sehr wohl fühlt, dann ist er wahrscheinlich eher eine schnelle Nummer, aber eine Chance gebe ich jetzt für Rie schon.
Wir werden es morgen erleben. Morgen gibt es leider keinen Podcast. Das tut uns sehr, sehr leid, aber Philipp hat morgen leider überhaupt keine Zeit und deswegen kriegen wir morgen leider keinen Podcast. Florian Heer ist in Heilbronn beim Challenger. Es tut uns sehr, sehr leid. Donnerstag werden wir allerdings nicht nur die Halbfinals besprechen, sondern dann auch uns um die letzten Viertelfinals bei den Männern kümmern und dann werden wir auch unter anderem über das Mixed sprechen, weil das Mixed gibt es morgen, nämlich die Halbfinals. Unter anderem Miu Kato und Tim Pütz gegen Suciadi und Middelkoop und das zweite Gabriela Dabrowski und Nathaniel Lemmens gegen Bianca Andreescu und Michael Venus. Andreescu und Venus liefern eine ziemliche Show hier im Mixed Up und Bianca Andreescu fühlt sich pudelwohl hier im Mixed.
Ja, kann ich mir bei ihr aber auch wirklich sehr gut vorstellen. Und die hat ja sowieso viel Unterstützung hier vom Publikum gehabt und ich nehme an, wenn sie es jetzt doch ins Finale schaffen, dann werden wir ein vielleicht leicht volleres Haushalt sonst sehen beim Mixed-Finale.
Das hoffen wir doch und das hat dieser Wettbewerb ja auch verdient. Ist ja auch immer ein toller Wettbewerb. Es wird nicht mit dem ganz heiligen Ernst gespielt, nur Miu Kato, die hat jetzt eine Mission, hat sie selber dann gesagt. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wir sagen das jedes Mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, auch finanzieller Art, dann freuen wir uns über Unterstützung via Steady oder PayPal. Die Links dazu, alle Links, iTunes, Spotify und auch Steady und PayPal, sind in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.